Und so will ich jetzt die Schriftstelle lesen für heute. Sam wird gleich predigen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11, Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr dies? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die Nachfolgten riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Und ich lese noch Kapitel 8, 34 bis 38. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem einzigen Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ja, ich sage, glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Und die antworten: Amen, Dank sei dem Herrn. Amen. Ich bitte Sam nach vorne.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Judith. Schön, wenn man so direkt aufs Kreuz schaut. Ne? Ich mache schnell die Bibel wieder auf hier zum Markus-Evangelium. Ja, genau. Ja, ja, vielen Dank, Judith, für die Schriftlesung. Und wir haben es, glaube ich, jetzt mehrmals gehört. Heute ist Palmsonntag. Wir stehen, ja, große Fans von Palmsonntag hier. Amen. Ja, wir stehen am Anfang von der Karwoche wieder und als Christen nehmen wir diese Zeit, um unseren Fokus wieder auf Jesus Christus zu setzen. Wir wollen zurückschauen, uns daran erinnern, aber auch so neu erleben, aber auch feiern den Mittelpunkt, das Fundament, das Zentrum von unserem Glauben, nämlich das Leiden, das Sterben, das Begräbnis und die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus in dieser Zeit. Und daher, wenn ich das jetzt vorausschauend sage, was alles auf uns zukommt diese Woche, dann ist dieser Text heute Morgen nicht ein Text, der alleine für sich steht, sondern durch Gottes Gnade und in der Erwartung auf das Wirken des Heiligen Geistes in diese Woche als Gemeinschaft, als Gemeinde, wollen wir alles erfahren, zusammen in diese Woche, was der Geist uns geben möchte aus dem Evangelium von Markus, auch aus dem Evangelium von Johannes in diese Woche bis zum Karfreitag und natürlich darüber hinaus bis Ostersonntag. Und einfach nochmal an dieser Stelle eine herzliche Einladung, dabei zu sein. Morgen früh um 7.30 Uhr geht's los. Aber heute stehen wir am Anfang dieser Woche. Es ist Palmsonntag und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, oh, Palmsonntag schon jetzt. Gefühlt war Aschermittwoch irgendwie vorgestern. Und
Ja, es ist eine volle Jahreszeit, wie es scheinbar immer ist, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in eurem Leben. Aber es ist so gut. Es ist gut für meine Seele, gerade persönlich, die herausfordernden Dinge, die auch ich erlebe oder wir als Familie erleben, einfach in einem normalen Leben, einfach, dass wir auf dieser Welt sind. Es ist richtig schön, jetzt innehalten zu können und Zeit zu nehmen für diesen Tag, für Palmsonntag. Und was ist das für ein Tag? Ich fand so stark, wie wir gerade gemeinsam unseren Gott gepriesen haben, auch mit diesem Refrain Hosianna, dass wir unseren Jesus Christus gesagt haben, wir heißen dich hier willkommen in unserer Mitte. Ist das nicht was unsere Herzen bewegt, was Freude in unseren Gesichten bringt? Und wenn wir schon etwas länger Christen sind, dann wissen wir kennen den Bericht, den wir gerade gehört haben, den Judith für uns gelesen hat, der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem kommt als König, reitend auf einem Esel, und die Menschen sind da und sie tun ihre Mantel auf die Straße, sie bringen auch diese Palmwedel, sie bereiten ihm den Weg. Das Volk grüßt ihn mit messianischen Grußworten aus Psalm 118. Sie grüßen ihn als der Messias, als derjenige, der im Namen des Herrn kommt, als der König von Israel. Und von den Berichten, die wir haben in den Evangelien, haben wir den Eindruck von diesem Sonntag, es war ein lauter Sonntag, es war ein feierlicher Sonntag. Da waren Volksmengen, die mit Jesus hinaufgekommen sind aus Jericho, aus Bethanien. Es waren aber auch viele Menschen bereits in Jerusalem, die auch diesen Moment gespürt haben, wahrgenommen haben, sind rausgekommen aus der Stadt. Und sie sind rausgekommen, um Jesus willkommen zu heißen, um ihn mit ihm wieder in die Stadt zurückzukehren. Das heißt, wenn wir ein bisschen innehalten und überlegen, ja, wie ist es jetzt aber mit Karwoche, dann, ich würde sagen, der Palmsonntag ragt ein Stück weit da raus, ist aus dem Muster. Wenn wir überlegen, das ist ein Tag von Feiern, von Freude, von der freudigen Aufnahme von Jesus Christus, von dem ganzen Volk in der Hauptstadt von Israel, in Jerusalem. Und doch scheint es an allen anderen Tagen in dieser Karwoche, gibt es Widerstand für Jesus. Es gibt Versuche, ihn zu verraten, dass er sterben soll. Er wird verlassen und letztendlich leidet er und stirbt er an Karfreitag. Das heißt, es ragt schon ein bisschen heraus aus dem Muster dieser Palmsonntag. Es scheint wie ein großes Paradox zu sein, dass der Mann, der auf einem Esel als König am Sonntag nach Jerusalem geritten ist, dass er sterben würde, wie ein einfacher Verbrecher an dem nächsten Freitag. Und ich denke, dass das Wort Paradox ist ein gutes Wort. Das Wort Paradox ist ein gutes Wort, nicht nur den Palmsonntag vielleicht zu beschreiben, aber vielleicht viel wichtiger, das ist ein gutes Wort, um König Jesus zu beschreiben und um das Königreich zu beschreiben, was Jesus an diesem Palmsonntag mit nach Jerusalem bringt. Paradox. Paradox ist vielleicht ein Grundsatz, der konträr läuft zu der allgemeinen Meinung. Oder eine scheinbar, laut Duden, eine scheinbar unsinnige, falsche Behauptung oder Aussage, die aber bei genauerer Analyse auf eine höhere Wahrheit hinweist, das heißt doch wahr ist. Das ist der Titel, wenn man will, für heute, für diesen Palmsonntag. Jesus ist der paradoxe König, der ein paradoxes Königreich bringt. Jesus ist der paradoxe König, der ein paradoxes Königreich bringt. Das ist natürlich die Sache. Jesus kommt nach Jerusalem als König an Palmsonntag. Das ist, wie ich gesagt habe, ein feierlicher Anlass. Da sind Volksmengen da, die grüßen ihn im Namen des Herrn. Die heißen ihn willkommen, die geben diesen messianischen Grußworte ab, die legen die Palmwedel und die Mäntel auf den Boden. Das ist jetzt nicht das normale Willkommenskomitee, würde man sagen, für jeden Pilger, der nach Jerusalem kommt zum Zeitpunkt des Festes. Das ist was ganz Besonderes. Die Volksmenge nimmt Jesus an und bekennt mit ihrem Mund und mit ihrem Handeln, mit allem, was sie haben an diesem Tag, das ist unser König, das ist unser Messias, das ist derjenige, der im Namen des Herrn kommt, der die Prophetien aus dem Alten Testament, aus dem Psalmen erfüllt. Das ist der Sohn Davids. Aber das ist nicht das Paradox an sich. Die Volksmenge nimmt Jesus auf als König, Aber sie wissen nicht, was für ein König Jesus ist. Sie wissen auch nicht, was für ein Königreich Jesus bringt. Ihr habt es bestimmt sicherlich hundertfach gehört, vor allem wenn ihr aufgewachsen seid als Christen, dass das jüdische Volk Israel in ihren Erwartungen für ihren Messias, in ihren Erwartungen für den Gesandten von Gott, der kommen sollte, der Gesalbte, das heißt Messias, der Gesalbte, das heißt derjenige, der als Sohn Davids, als Nachkomme von diesem großen König im Alten Testament, der wieder an Davids Thron treten würde, dass die Erwartungen da waren, dass das würde politisch aussehen, das würde militärisch aussehen, das würde bedeuten, dass da ein sichtbares, in Anführungsstrichen, irdisches Königreich in Israel wiederhergestellt wird, dass zum Beispiel die Römer vertrieben wären. Das waren die jüdischen Erwartungen. Und wie gesagt, wenn ihr schon länger dabei seid, dann habt ihr das oft gehört, dass das diese Erwartungen so waren. Aber ich glaube, wir könnten das auch erweitern, wenn wir uns überlegen würden, wie sieht eigentlich ein König aus? Ich meine, wir leben auch in einer Zeit von Demokratie. Aber wir haben jetzt nicht mehr einen König oder einen Kaiser hier in diesem Deutschland. Aber wir haben alle, glaube ich, gewisse Vorstellungen. Wie ist ein König oder eine Königin? Und die Frage wäre, was wären unsere Erwartungen, wenn es heißt, ein großer neuer König soll kommen, soll unser Volk erlösen, soll unsere Nation wieder zu alten, blühenden Zeiten führen, wie seine Vorfahren. Und ich glaube, das ist die Erwartung von allen Menschen eigentlich, dass das sieht politisch aus, dass das geht darum, dass echt ein Machtzentrum gebaut wird in der Hauptstadt, dass da davon Macht und Einfluss und auch zum Guten davon rausfließt. Wenn das damals die Erwartung war, wenn das auch ein Stück weit nachvollziehbar unsere Erwartung ist, dann ist die Karwoche ein Desaster eigentlich. Es ist ein sich entfaltendes Desaster, dass die Sachen nach und nach schlechter, schlimmer, hoffnungsloser, verzagter werden, bis zu dem Punkt an Karfreitag, als Jesus ans Kreuz genagelt wird und sterben soll als einfache, schandhafte Verbrecher. Mit dem Schild oberhalb von seinem Kopf auf Griechisch, Lateinisch und Aramäisch: Dies ist der König der Juden. Und doch hierin liegt das Paradox. Jesus ist nach Jerusalem gekommen als König, aber er ist der König auf dem Weg des Kreuzes. Er ist als König nach Jerusalem gekommen, aber er ist gekommen als der König auf dem Weg des Kreuzes. An diesem Palmsonntag beginnt Jesus die Prophetien zu erfüllen bezüglich des Messias, bezüglich des kommenden Sohn Davids. Der regiert von Davids Thron. Er kommt reitend auf einem Esel. Die Palmwedeln werden auf den Boden gelegt und die Menschen grüßen ihn mit Worten aus Psalm 118. Aber die weiteren Entwicklungen in der Karwoche und an Karfreitag sind nicht die Niederlage von diesem König Jesus. Die sind nicht die Niederlage von diesem König Jesus, sondern sie sind gerade der Weg, durch den Jesus letztendlich den Sieg erlangt, den Sieg erreicht und sein Königreich gründet. Die sind nicht die Niederlage von Jesus Christus, sondern gerade, die sind auch nicht so irgendwas in Klammern, was Jesus irgendwie aushalten musste, um tatsächlich dann zu dem Punkt zu kommen, wo er wirklich dann den Sieg erlangen konnte. Nein, sie sind selber der Weg, genau der Weg, durch den Jesus den Sieg erreicht und sein Königreich etabliert. Das ist der paradoxe König, der das paradoxe Königreich bringt. Und ich glaube, die Hinweise sind schon hier, an Palmsonntag. Jesus kommt nach Jerusalem auf einem Esel. Das ist kaum jetzt ein Kriegspferd oder ein Streitwagen von einem römischen Kaiser vielleicht, aber es ist doch die Erfüllung von der Prophetie, die wir auch am Anfang gehört haben, aus Sacharja. Aus dem Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 9 und Vers 9, dort heißt es: Frohlocke sehr, du Tochter Sion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseln. Sehen wir hier das Paradox, Jesus ist ein König, auch nach dieser Prophetie von Zachariah. Und er kommt als König nach Jerusalem in die Hauptstadt von Israel. Und er kommt als ein Gerechter und ein Retter. Man könnte auch umschreiben, ein Gerechter und ein Siegreicher. Aber wie kommt er? Er kommt demütig, reitend auf einem Esel. Das Paradox von Jesus als König ist, dass als König, und das müssen wir ganz gut zuhören, als König wird Jesus siegreich sein und er wird erobern. Er wird die ganze Welt erobern. Er ist der Könige der Könige. Er ist der Herr der Herren. Aber er wird siegreich sein und er wird erobern, nicht durch Stolz oder Pracht oder militärische Macht und auch nicht durch körperliche Stärke letztendlich, sondern er wird den Sieg haben und er wird erobern, und zwar die ganze Welt, durch seine Liebe. Durch seine Liebe für seine Feinde, durch Demut, durch Unterordnung, dass er bereit ist, wie wir das lesen in diesem wunderschönen Hymnus aus Philipper 2, dass er bereit war, sich zu unterordnen, sogar dem Leiden und dem Tod an einem Kreuz. Eigentlich ist es nicht, es ist nicht so, dass das irgendwie etwas ist, was quasi auf Jesus kam und er musste das quasi erdulden und erleiden, um zu dem Tatsächlichen zu kommen, sondern es ist gerade durch diese Sachen, durch die Liebe, durch Demut, durch das Leiden, ja sogar durch seinen Tod, dass er erobert und den Sieg erringt. Nicht trotz seines Todes, sondern durch und aufgrund seines Todes erreicht Jesus Christus den Sieg, erlangt er den Sieg. Ich habe schon mal gesagt, wahrscheinlich öfter, aber es ist in diesem Moment von außen betrachtet Jesu scheinbar größten Leiden und seine größten Niederlage, wo er an Karfreitag am Kreuz von Golgatha hängt. Es ist in diesem Moment, nach außen sieht es aus, das ist der Moment von der Niederlage von diesem vermeintlichen Messias, von diesem jüdischen Propheten, von Jesus aus Nazareth. Das ist seine Niederlage, das ist der Tod, das ist das Ende. Da geht's zugrunde, da sind alle Erwartungen erschöpft, da sind die Herzen der Jünger und die Frauen komplett überfüllt mit Trauer und Entsetzung und Verzweiflung und Verzagtheit. Da geht's aus mit dieser Bewegung. So sieht's aus. Aber in Wirklichkeit, in genau diesem Moment von seinem größten Leiden, erringt Jesus Christus seinen größten Sieg. Er erlangt den Sieg über die Feinde, seine Feinde, aber auch unsere Feinde, über die Sünde, über den Tod, über den Teufel, über alle Mächte der Finsternis. Das ist der paradoxe König mit seinem paradoxen Königreich. Und darum geht's an Palmsonntag. Ja, Jesus kommt als König. Ja, er bringt ein Königreich. Aber es ist ein Königreich, was gegründet ist in seinem Tod am Kreuz. Diesem Moment von seinem größten Leiden, als es so aussah, als wäre das die größte Niederlage. Doch in Wirklichkeit ist es der größte Sieg. Das ist der König, der von sich sagt, es sei denn, ein Same fällt in den Boden und stirbt. Es kann keine Frucht hervorbringen, von sich selbst sprechen, Johannes 12. Das ist der paradoxe König, der kommt sanftmütig, demütig, auf einem Esel reitend, der König, der empfangen wird außerhalb von Jerusalem durch feiernden Volksmengen. Und doch in Jerusalem, wir haben es am Ende von unserem Text gehört, auf einmal in Jerusalem angekommen, erscheint, als ob Jesus, es war wohl spät am Tag, auf diesem Tempel Gelände da ist und es ist alles leer. Auf einmal sind die Volksmengen weg und Jesus steht da quasi alleine. Das ist der König, der die Füße von seinen Jüngern wäscht, sogar die Füße von dem wäscht, der ihn verraten wird. Der Sünde, der Jesus, der König, der mit Sündern, wie wir es gehört haben in der Schriftlesung zu am Anfang auf dem Weg durch Jericho, dass er bereit ist, bei Sünden einzukehren, mit denen zu essen, bei Menschen einzukehren, in Menschen in Berührung zu kommen, die am Rande der Gesellschaft waren. Das war, Jesus ist der König, der Barmherzigkeit hat, der Mitleid hat, der Gnade hat für die einfachen Menschen. Er sieht sie als wie Schafe ohne Hirten. Das ist der König, der sein Leben gelassen hat für seine Freunde. Der König, der als er am Kreuz hing, Fürbitte eingelegt hat bei seinem Vater für diejenigen, die ihn gekreuzt haben, denn sie wussten nicht, was sie tun. Doch Jesus ist der gleiche König, der vor dem Hohen Rat und dem Hohen Priester stand und sagte, ja, ich bin der Sohn des Menschen. Die Erfüllung von Daniel Kapitel 7. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias. Ich trete hinein in die Gegenwart Gottes, des Hochbetagten, und mir wird gegeben alle Macht und Autorität im Himmel und auf Erden. Das ist der König, der bereit war, die Anbetung anzunehmen, die eigentlich nur Gott alleine gilt. Das ist der König, der vor Pilatus stand und gesagt hat, Pilatus, eigentlich kommt deine Autorität letztendlich von mir. Der König, der die Autorität hatte, zu heilen, Krankheiten, Menschen wieder zum Leben aufzuerwecken, die gestorben waren. Der die Autorität hatte, unreine Geister und Dämonen auszutreiben. Der sogar die Autorität hatte, Sünde zu vergeben. Der sah sich als derjenige, der Instrument, durch den Gott sein Gericht vollstrecken würde auf der Welt. Derjenige, der die Autorität hatte, sein Leben hinzulegen und es wieder aufzunehmen. Das ist unser König Jesus, der paradoxe König. Und der Mittelpunkt, das Zentrum von diesem Paradox ist die Karwoche von Palmsonntag bis Karfreitag mit diesem Höhepunkt in dem Tod und dann an Ostersonntag der Auferstehung von Jesus Christus. Jesus war dieser Same, der sterben musste und die Erde gelegt werden musste, damit viel Frucht entstehen kann. Darum geht's am Sonntag. Ja, Jesus kommt als König. Und ja, er bringt ein Königreich. Aber es ist ein Königreich etabliert und gegründet in seinem eigenen Tod am Kreuz. In dem Moment scheinbar von seiner größten Niederlage. In dem Moment von seinem größten Leiden. Doch in Wirklichkeit in dem Moment von seinem größten Sieg. Und der paradoxe König, der bringt ein paradoxes Königreich. Das, was Jesus hier über sich offenbart, nicht nur an Palmsonntag, aber auch in der ganzen Karwoche, das, was Jesus über sich selbst als König offenbart, der König, der auf jeden Fall erobern wird, und zwar die ganze Welt, aber er wird das tun durch Demut, durch Liebe, durch Dienen, durch Leiden und durch Tod. Eigentlich der nur durch Demut, Liebe, Leiden und Tod erobert. Er ist das Muster, er ist das Vorbild, er ist der Paradigma für sein Königreich und für uns, für seine Jünger, die wir in diesem Königreich sind. Es ist die Sanftmütigen, die das Land oder die Erde übernehmen werden. Hören wir das? Es sind die Sanftmütigen, nicht die Stolzen, nicht die Mächtigen, nicht die mit viel Waffen und Waffengewalt und Muskelstärke. Nein, es sind die Sanftmütigen, aber die Sanftmütigen werden die ganze Welt erben. Wir werden erobern. Und wie wir neulich gehört haben in Römer 8, Vers 17, es ist, wenn wir Anteil haben an seinem Leiden, wenn wir mit Jesus Christus leiden, dass wir dann Anteil bekommen an seine Herrlichkeit, an den Folgen, an den Fruchten, an den Reichtümern von seinem Sieg. Oder wie Paulus schreibt an die Philipper, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Da steckt was drin hier. Wir kommen an die Natur, an die Substanz von diesem Königreich. Und wir kommen ein bisschen auch an die Substanz von Jüngerschaft, was es bedeutet, Jünger Jesu zu sein. Wie Jesus selber gesagt hat, ein Diener ist nicht größer als sein Meister. Nein, als Diener und Jünger von Jesus Christus ist es unser Herzenswunsch und auch unsere Berufung, dass wir uns gleich gestalten, der Muster, dem Vorbild von unserem Meister Jesus Christus, dass wir leben, so wie er gelebt hat. So wie diese alte Dinge hier in den Handgelenken, ne? WWJD, what would Jesus do? Ich will so sein wie mein Herr und mein Erlöser. Das heißt, das Königreich Gottes, das paradoxe Königreich, wird die ganze Welt erobern, alle Nationen, wie Daniel vorausgesagt hat. Dieser Stein, der vom Himmel kommt und alle menschlichen Reiche und Königreiche kaputt macht und so groß wird wie ein großer Berg, der letztendlich die ganze Welt erobert. Wie Jesaja auch vorausgesagt hat. Es ist zu wenig, zu klein, dass mein Knecht, spricht Jahwe, der Herr, nur Erlöser ist für Israel. Ich werde ihn zum Licht machen für die ganzen Nationen, für die fernen Inseln. Jesaja 49, Vers 6. Oder wie Habakuk auch vorausgesagt hat, dass die Herrlichkeit des Herrn, die werden diese Welt bedecken wie das Wasser des Meer. Das Königreich, das paradoxe Königreich wird erobern. Und Jesus hat uns auch diesen Auftrag gegeben. Matthäus 28, 18 bis 20. Darum geht und machet alle Nationen zu meinen Jüngern. Aber dieses Königreich wird erobern durch Demut, durch Liebe, durch Dienen, durch Leiden und ja, durch den Tod. Da ist was ganz am Mittelpunkt von unserem christlichen Glauben, wo es um Tod und Auferstehung geht. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir, wenn wir Christen sind und an Jesus Christus glauben, oder dass wir als Menschen, wenn wir jetzt auf das Evangelium von dem christlichen oder von der christlichen Religion schauen, es geht nicht so sehr darum, dass wir errettet werden müssen, damit wir nicht sterben. Es geht darum, dass wir sterben müssen, um zu neuem Leben auferweckt zu werden. Wir müssen sterben, damit wir durch den Geist Gottes nach dem Muster von Jesus Christus zu neuem Leben auferweckt werden können. Und es ist erst durch den Tod von Jesus Christus, dass es möglich ist für uns zu sterben, ohne dass der Tod uns gefangen nimmt, sondern dass der Tod dadurch für uns zur Tür wird in das neue Leben mit Jesus und bei Gott. Im Christentum geht es nicht darum, dass wir erlöst werden oder errettet werden von dem Tod, nach dem Motto, bewahre mich von allem Bösen, sondern es geht darum, dass wir uns selber sterben und dass wir auferstehen zu neuem Leben durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus, der Sohn Gottes, dieser paradoxe König der Könige und Herr der Herren. Was heißt das für uns als Jünger? Ich glaube, da können wir unseren zweiten Text noch mal kurz vor Augen führen. Diesen sogenannten Ruf in die Nachfolge. Und ein Text wie dieser aus Markus 8 oder aus Lukas oder Matthäus lesen wir eigentlich hier in der Calvary Chapel immer an Palmsonntag und immer am Anfang der Karwoche. Dort heißt es, und ich lese es nochmal vor, Markus 8, die Verse 34 und folgende, und Jesus rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Was wir erfahren an diesem Palmsonntag über unseren paradoxen König, was wir vielleicht auch ein Stück weit erfahren über das paradoxe Königreich, das gilt auch für uns als Jünger, wo wir in diesem Königreich sind. Wir dürfen, wir wollen, wir müssen ein Stück weit diese gleiche Prinzipien sehen in unserem Leben, wie wir sehen in dem Königreich und wie wir sehen in dem Leben von unserem König und Meister Jesus Christus. Demut, Liebe, sogar Liebe für unsere Feinde, die Bereitschaft, einander und auch anderen zu dienen, die Bereitschaft auch zu leiden, wie Jesus hier sagt, um seinetwillen, um des Evangeliums willen. Ja, letztendlich die Bereitschaft, unser Leben zu lassen. Nicht aber als Niederlage, sondern darin zu erkennen, gerade dadurch, dass ich bereit bin, mein Leben zu lassen, gelange ich zu echtem, wahren Leben. Ich rette mein Leben. Was wahr ist für Jesus und was wahr ist für das Königreich, ist auch wahr für uns. Es ist in diesen Momenten, wo wir scheinbar die größte Niederlage erleiden, dass in Wirklichkeit Momente sind, oft von unserem größten Triumph als Jünger Jesu in seinem Namen. Und das sehen wir hier in diesem Ruf in die Nachfolge in Markus 8. Ich möchte, dass wir das heute sehen, dass der Weg zum Kreuz oder der Ruf in die Nachfolge ist dieser Weg zum Kreuz, ist die Bereitschaft, Jesus zu folgen. Wie wir auch gehört haben am Anfang, Jesus war ganz lange unterwegs nach Jerusalem, hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr kommt mit mir auf diesem Weg. Das ist das, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Letztendlich bereit zu sein, dort hinzugelangen, wo ich gelangen werde, eben nach Jerusalem. Und es ist spannend, Jesus hat mit seinen Jüngern geredet, alleine, und dann heißt es hier in Vers 34, jetzt ruft er die Volksmenge dazu. Er hat jetzt eine Botschaft, die nicht nur für die 12 ist. Es ist jetzt nicht eine besondere Botschaft, nur für die, weil sie die Eingeweihten waren, die Besonderen, keine Ahnung, die Eliten, überhaupt nicht. Das ist die Botschaft für jeden. Für jeden, der Jesus Christus nachfolgen will. Es gibt keinen anderen Weg der Jüngerschaft, keinen anderen Weg, Jesus nachzufolgen, als mit ihm zu gehen auf diesem Weg des Kreuzes. Das ist Jesu Einladung in die Jüngerschaft, in die wahre Jüngerschaft. Und es besteht hier aus drei Komponenten, wenn wir wollen. Dass man sich selbst leugnet, dass man sein Kreuz auf sich nimmt und dass man Jesus Christus nachfolgt. Dass man sich selbst leugnet, dass man sein Kreuz auf sich nimmt und dass man Jesus Christus nachfolgt. Ich möchte hier einfach innehalten und gleich auch zum Schluss kommen, und wir werden dann das Abendmahl feiern. Das ist hier die Einladung an uns alle, diese Woche auch zu kommen. Wir werden die Gelegenheit haben, jeden Morgen, jeden Abend erfrischt zu werden. So ist es mein Gebet, so ist auch mein Bedürfnis für mein Herz. Ich freue mich auf die Erfrischung diese Woche, dass wir uns hier versammeln werden als Geschwister, und wir wollen uns erfrischen von den Worten von unserem Meister. Wir wollen uns hineinversetzen in das, was er gelehrt und gelebt und getan hat. Wir wollen darüber reflektieren, was es bedeutet, uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus Christus nachzufolgen, auf ihn zu schauen. Das Wollen im Herzen zu haben, dass unser ganzes Leben so gestaltet wird, wie Jesus gelebt hat. Da nochmal so die Werbung, wenn man will, die Einladung für diese Woche. Aber was bedeutet das? Ich möchte einfach hier enden mit ein paar Punkten. Was bedeutet das, diesen paradoxen König sehen an Palmsonntag, der das paradoxe Königreich bringt, wo wir als Jünger in diesem paradoxen Königreich leben dürfen und diesem paradoxen König nachfolgen wollen? Erste ist, lass uns im Klaren sein. Wir leiden nicht, du leidest nicht, egal wo du gerade bist in deinem Leben, du leidest nicht sinnlos, ohne Zweck, ohne Ziel. Jesus Christus offenbart gerade in seinem Kreuz und in der Karwoche, das Leiden hat ein Ziel. Jesus Christus erringt und erlangt seinen größten Sieg durch sein Leiden. Und er ruft uns auf, folge mir nach auf diesem Weg. Ihr werdet es auch erleben. Ihr werdet auch erleben das Leiden, aber ihr werdet auch erleben, genauso wie Jesus immer wieder von sich selbst als Same gesprochen hat, ja, du wirst in die Erde fahren, es wird dein Tod kosten, es wird dein Leiden kosten, aber daraus wird viel Frucht entstehen. Wir sind Menschen als Christen, wir haben eine Hoffnung und wir haben einen festen Blick auf Jesus Christus. Wir sollen nie denken, dass unser Leiden sinnlos ist oder kein Ziel hat oder wo bist du, Gott? Die Psalmen ermutigen uns, wir können sehr wohl sagen, wo bist du, Gott? Wo bist du, Gott? Das sagt Jesus Christus selber mit Psalm 22 an dem Kreuz von Golgatha an Karfreitag. Warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Aber trotzdem, Jesus wusste, lass diesen Kelch nicht an mir vorbeigehen, wenn das der Wille des Vaters ist. Denn es wird zu dem größten Sieg führen. Es wird zu neuem Leben führen. Wie es heißt im Hebräerbrief, wegen der Freude, die er gesehen hat, ist Jesus Christus diesen Weg gegangen. Das ist das Erste. Es ist nicht sinnlos. Und vielleicht einfach da als extra. Wenn wir leiden, dann können wir wissen, wir sind dann nicht alleine. Jesus Christus, unser paradoxer König, ist der leidende König, der weiß, was es bedeutet, zu leiden. Körperlich verlassen zu sein, verraten zu sein, alleine zu sein, alles zu verlieren. Das weiß Jesus. Du bist nie alleine in deinem Leiden. Und wir wollen mit Glauben beten oder die Hoffnung haben, durch dieses Leiden ist Jesus dabei, auf eine Art und Weise, die wir nicht ganz nachvollziehen können, vielleicht auch begreifen können, durch dieses Leiden zu einem größten Sieg zu einem Sieg zu führen. Das Zweite ist, das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, wir leiden nicht und wir gehen jetzt nicht diesen Leidensweg einfach um des Leidens willen, als ob das irgendwie edel wäre oder krass, wie ihr bereit seid, als Christen zu leiden. Nein, wir gehen diesen Weg, um letztendlich die ganze Welt zu erobern. Unser Auftrag ist es, alle Menschen zu Jünger Jesu zu machen, aus allen Nationen, dass auch am einen Tag die Erde voll ist mit der Herrlichkeit Gottes. Und wir dürfen erkennen, und immer wieder muss die Kirche, müssen wir als individuelle Christen und als Gemeinden und als Kirche erkennen, wie ist der Weg, dass der Glaube an Jesus Christus, dass die Nachfolge Christi sich ausbreitet. Es ist eben nicht letztendlich durch politischen Einfluss, durch militärische Kampagnen, nicht durch diese Dinge, sondern es ist durch Demut. Es ist durch Liebe, sogar Liebe für die Feinden. Es ist die Bereitschaft, einander zu dienen. Es ist die Bereitschaft zu leiden, die Bereitschaft sogar mein Leben zu lassen für Jesus Christus, weil in diesem Prinzip steckt irgendwas da drin, was Gott hineingelegt hat. Das ist das Muster von seinem Sohn. In seinem Sterben ist das größte Leben daraus gekommen. In seinem Sterben ist die größte Frucht daraus entstanden. Und diesem Paradigma, diesem Muster, wir haben das Vorrecht, das auch zu leben in unserem Leben. Aber es geht, ein Ziel vor Augen zu führen, nämlich, wie Jesus gesagt hat, geht in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern. Genau. Ich möchte jetzt zu Ende kommen und ich möchte jetzt für uns beten, was das betrifft. Und dann werden wir gemeinsam in das Abendmahl starten. Herr Jesus, wir danken dir. Wir können nur staunen über dich als unseren paradoxen König. Der König, der kam und ja, du wurdest feierlich mit Freude von der großen Volksmenge aufgenommen am Palmsonntag. Aber noch kurze Zeit später standst du quasi alleine in diesem großen Tempel. Und doch, du hast gezeigt, durch dein Gehorsam, durch deine Bereitschaft, durch deine Liebe, durch deinen Demut, dass du bereit warst, den ganzen Weg zu uns, für uns zu gehen, so wie du sagst in Johannes 13, dass du diejenigen, die zu dir gehören, dass du sie geliebt hast bis ans Ziel, bis ans Ende. Jesus, wir danken dir für diese Liebe, die du für uns hast. Wir danken dir für deine Bereitschaft, uns zu dienen, demütig zu sein, um unseren Willen, uns zu lieben, wo wir noch deine Feinde waren, uns zu retten, dass du bereit warst, dein Leben zu lassen. Jesus, hilf uns, wenn wir diesen Ruf in die Nachfolge hören. Und es ist ein krasser Ruf in die Nachfolge. Es ist nicht, was eine Marketingabteilung ausdenken würde für eine große Kampagne, um möglichst viele Leute sehr schnell zu gewinnen. Es ist alles andere als das. Und auch hilf uns darin zu sehen, dass das nicht ein Ruf ist, der uns knechten soll, der uns die Freude rauben soll, der unser Leben zerstören soll, sondern hilf uns, deine Worte wirklich zu hören. Wenn wir dir nachfolgen auf diesem Weg, dann führt das zu wahrem Leben. Das führt zu wahrem Leben. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, wo wir die Erfrischung brauchen, wo wir die Ermutigung brauchen, wo wir die Freude brauchen, wo wir die Hoffnung brauchen, dass wir das erleben dürfen diese Woche. Nicht indem wir dein Leiden und Sterben ausklammern oder schnell zu Ostersonntag gelangen, sondern dass wir bereit sind zu sehen, gerade auf diesem Weg hast du dein Königreich gegründet. Und du rufst uns auch auf diesem Weg der Nachfolger und du versprichst uns, wenn ihr so lebt und mir nachfolgt, dann werdet ihr, genauso wie ich es euch vorgelebt habe, wie ich es euch gezeigt habe am Kreuz in der Auferstehung, werdet ihr auch das wahre Leben haben. Jesus, du bist gekommen, damit wir Leben haben und Leben in Fülle. Hilf uns, dein Wort anzunehmen und schenke du uns reichlich von deinem Heiligen Geist, dass wir das nicht nur annehmen, sondern vollarm umsetzen in unser Leben. Begegne du uns jetzt, wenn du uns einlädst, zu dir zu kommen und Gemeinschaft mit dir zu haben an deinem Tisch. Amen.